Hallo und herzlich willkommen zum Praktikumspodcast der Forschungsstelle für Vergleichende Ordensgeschichte, kurz FOVOG, in Dresden. Mein Name ist Nathalie Schmidt und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FOVOG. Und in unserer heutigen und ersten Ausgabe mit dem Titel Faktencheck Hildegards Heilwissen heute geht es um Hildegard von Bingen und ihr Heilwissen. Dazu ist Amelina Döbel bei mir zu Gast, die in den vergangenen 2 Wochen ein Schulpraktikum an der FOVOG gemacht hat.
Hallo!
Schön, dass du da bist. Vielleicht erzählst du zunächst einmal kurz, wer du bist und wieso du dich gerade mit Hildegard von Bingen beschäftigt hast.
Ja, also ich heiße Amelina, wie schon erwähnt, und mache hier mein Praktikum. Und ich bin auf Hildegard von Bingen durch meine Mutter gekommen, die Floristin und Hobbygärtnerin ist und somit unweigerlich mit diesem Thema in Kontakt kam. Und somit auch ich.
Ah, sehr spannend. Und in deinem Praktikum, was hast du dann zu Hildegard gemacht?
Genau, in meinem Praktikum setze ich ein Projekt um zu Hildegard, ein Abschlussprojekt, damit ich was vorzeigen kann, was Schönes. Und da wollte ich mich mit Hildegard beschäftigen und habe mir da ihre Kräuterlehre angeschaut und die halt mit den heutigen Methoden verglichen.
Deswegen sind wir hier beim Faktencheck. Und bevor wir zu den Untersuchungsergebnissen kommen, ich kann schon mal verraten, wir haben hier 3 Fallbeispiele, die sehr spannend sind, die wir uns später anschauen werden. Ich möchte vorher kurz auf die Entwicklung der Klostermedizin kommen, denn das ist ja der Kontext, in den Hildegard von Bingen einzuordnen ist. Und für uns als Historikerin ist das natürlich auch immer sehr wichtig zu schauen, welche Entwicklungen gibt es vielleicht und in welchem Kontext kann man die Entwicklung oder das Wissen einordnen. Klostermedizin. Das kennt man vielleicht, weil wenn man in eine Drogerie geht und dort die ganzen Tees sieht oder die Hustenbonbons und da steht auf der Verpackung irgendetwas drauf wie aus der Tradition der Klostermedizin oder Klostermedizin trifft moderne Wissenschaft oder so etwas. Das sind so diese ganz typischen Werbeversprechen, wo man den Begriff Klostermedizin vielleicht schon mal gehört hat. Klostermedizin ist aber eigentlich weniger ein spezifischer Vorgang oder ein spezifisches Heilwissen, sondern eigentlich eine Epoche, die das frühe und hohe Mittelalter, vor allem das 8. bis 12. Jahrhundert umfasst. Und wird in der Forschung so genannt, weil die medizinische Versorgung in Europa in dieser Zeit vorrangig von Klöstern, also von Mönchen und Nonnen getragen wurde. Aber das ist natürlich auch wie so oft eine Frage der Überlieferung, denn in Klöstern konnte man schreiben, in Klöstern konnte man Dinge auch überliefern in Klösterbibliotheken und mündlich überliefertes Wissen geht natürlich über die Zeit verloren. Das heißt, wir wissen jetzt nicht unbedingt von jedem, der zu dieser Zeit Medizin oder Heilkunde betrieben hat, wie er oder sie dies getan hat, sondern eben nur von denjenigen, die eben auch Zeugnisse haben, die wir heute noch kennen. Vorher gab es natürlich auch schon Ärzte und eine Gesundheitsversorgung. Das war historisch gesehen im Weströmischen Reich vorwiegend in der Hand von griechischen Ärzten, die dann aber auch mit dem Zusammenbruch von diesem Weströmischen Reich eben flächendeckend eher verschwanden in Westeuropa. Und in genau dieser Zeit des Umbruchs trat Benedikt von Nursia auf den Plan, auch wenn man nicht genau weiß, ob er wirklich eine historische Person gewesen ist und gründete ein Kloster auf dem Monte Cassino in Süditalien und verfasste dann die Benediktsregel, nach der dann die Mönche, die dort in diesem Kloster lebten, leben sollten. Das war im 6. Jahrhundert. Und damit, mit dieser Benediktsregel, wurde das Kloster zu einem Ort der Pflege des seelischen Heils, der Cura Animae, wie auch der körperlichen Heilung, Cura Corporis. Und das ist ein sehr wichtiges Zusammenspiel, worauf wir immer wieder zurückkommen werden, denn es geht nicht nur darum, dass dem Menschen körperlich geholfen wird, sondern es geht immer auch um das Seelenheil, denn ohne göttliche Gnade konnte es in der mittelalterlichen Vorstellungswelt keine Heilung von Krankheiten geben. Abgelöst wurde die Klostermedizin später von einer akademisierten Medizin und Laienmedizin. Diese, also nur als kurzer Stichpunkt, entwickelt sich beispielsweise an der Schule von Salerno zwischen dem 10. und 13. Jahrhundert, wo dann auch Ärzte verschiedenster Herkunft, griechische Ärzte, italienische Ärzte, arabische, aber auch jüdische Ärzte lehrten und dann auch den Nachwuchs ausbildeten. Und was ich besonders spannend finde und was natürlich auch sehr gut zu unserem heutigen Thema passt, ist, dass dort nicht nur Ärzte, also Männer, gelehrt haben, sondern auch Frauen, zum Beispiel Trotha. Im 11. Jahrhundert ging das Studium der Pharmazie und Medizin eben auch an die Universitäten über. Und die Kirche zog sich dann ab dem 12. Jahrhundert aus der medizinischen Praxis zurück. 1130 wurde auf der Synode von Clermont beispielsweise Klerikern das Studium der Medizin verboten und das vierte Laterankonzil 1215 begründete quasi das normative Ende der Klostermedizin. Dort wurde dann die Ausübung der Chirurgie verboten mit dem relativ bekannten Ausspruch, dass die Kirche vor dem Blut zurückschreckt. Bereits zuvor gab es eben diesen zunehmenden Wandel zur Laienmedizin, weil auch einfach ein größerer Bedarf an medizinischer Versorgung da war. Das 12. Jahrhundert wird auch als große Zeit der Hospitalgründungen bezeichnet. Da sind auch sehr viele städtische Hospitäler entstanden. Aber was man dazu auch sagen muss, auch wenn die Bürgerschaft dann in diesen städtischen Hospitälern für die Leitung und die Verwaltung zuständig war, hatte die Kirche stets immer noch die bischöfliche Aufsicht und eben die Verantwortung für die Seelsorge inne. Und auch hier sieht man wieder dieses Zusammenspiel, die körperliche Gesundheit und das Seelenheil. Und wenn man sich das so überlegt, wirkte die vielleicht bekannteste Vertreterin der Klostermedizin, Hildegard von Bingen, um die es ja heute auch gehen soll, zu einer Zeit, als das Ende der Klostermedizin eigentlich schon feststand. Amelina hat natürlich auch etwas vorbereitet zu Hildegards Biografie und würde uns das dann auch jetzt vorstellen.
Hildegard von Bingen wurde 1098 als 10. Kind einer wohlhabenden Familie geboren, das auf Gut Bernsheim. Und sie trat mit 8 Jahren in die Klause ein, geführt von Jutta Spanheim, die der Abtei des Diedebodenbergs unterstand. Sie wurde von Jutta Spanheim ausgebildet in Liturgie, die Lehre, wie ein Gottesdienst gefeiert wird und die Regeln bestimmt, aber auch in biblischen Texten und ansatzweise in den 7 freien Künsten. Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. In ihrer Jugend war sie oft sehr, sehr krank und musste das Bett hüten. Und auch im Erwachsenenalter musste sie oft das Bett hüten, doch dann schien es mit der Gabe des Schauens zusammenzuhängen, auf die ich nochmal zurückkomme. Denn immer wenn sie den höchsten Willen anzweifelte oder in der Ausführung zögerte, musste sie das Bett hüten und sie überkam Qualen, die erst gelindert wurden quasi, wenn der Wille ausgeführt wurde. Und als Jutta dann 1136 starb, wurde Hildegard das Oberhaupt der Klause, damals mit 38 Jahren. Und ein paar Jahre später mit 42 Jahren, bisher war sie nur bekannt für ihre starke Gläubigkeit und die Einhaltung der Tugenden, hatte sie ihre erste Schau. Die bekanntesten Visionen werden immer so 7 Stück genannt. Man geht aber davon aus, dass sie vorher schon welche gehabt hat, nur sich halt nicht traute, diese zu äußern, da ihr als Frau wahrscheinlich nicht geglaubt werden würde. Und als sie ihre erste Schau dann hatte, trug sie das an ihren Abt, bis es dann schließlich beim Papst Eugen III. Landete, der nach reichlichen Nachforschungen ihr erlaubte, ihre Texte zu veröffentlichen und sie dazu ermutigte, diese auch aufzuschreiben, weshalb wir heute damit forschen können. Und diese Verkündung von Papst Eugen, das ist jetzt nichts Kleines, da erfahren sehr viele Leute von und das brachte ihr einen sehr großen Zustrom an neuen Anhängern ein und sie nahm ausschließlich Adelstöchter auf, die natürlich auch eine Mitgift mitbrachten, von der das Kloster letztendlich dann auch lebte. Und einige Jahre später schaute sie dann die Städte, den Rupertsberg nahe dem Rhein, wo sie ein neues Kloster für sich und ihre Schwestern errichten sollte. Und es dauerte einige Zeit, bis sie aufbrechen konnte, da es einige Verhinderer gab, auch gerade das Kloster auf dem Diedebodenberg war jetzt nicht so begeistert davon, da sie natürlich eine Einnahmequelle mit ihr verloren. Und auch in dieser Zeit quasi, wo sie den Willen nicht ausführen konnte, lag sie auch da nieder und konnte erst aufstehen, als sie aufbrechen konnte. Das Gelände, wo ihr Kloster stehen sollte, hatte sie gekauft und teilweise auch durch Schenkungen erworben, aber sie wollte es nicht selbst behalten, sondern unterstellte es komplett der Kirche von Mainz. Und zwischen 1147 und 1152 übernahm sie dann den Bau und zog letztendlich auch mit 18 Schwestern dort ein. Später, 1165, entstand dann noch ein Tochterkloster in Aibingen. Hildegard von Bingen starb 1179 in ihrem Kloster auf dem Rupertsberg. Sie hinterließ uns aber einen großen Schatz an Büchern, in denen sie die Forschung der Kosmologie, Anthropologie und Theologie mit Glaubensinhalten verknüpfte. Und somit können wir heute auch zu ihr forschen und so einen Podcast erstellen. Und am 10.05.2012 wurde sie dann heilig gesprochen von Papst Benedikt XVI. Und am 7.10. zur Kirchenlehrerin erhoben.
Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Nein, es war meistens so, dass die Leute nach ihrem Tod oder einige Jahre, Jahrzehnte nach ihrem Tod heilig gesprochen wurden. Bei Hildegard war das jetzt aber erst recht spät.
Sehr spannend. Also vieles von dem, was du ja jetzt vorgestellt hast, wissen wir auch, weil es eben eine Vita gibt, also eine Lebensbeschreibung von Hildegard. Und solche Lebensbeschreibungen sind eigentlich meistens im Kontext von einem Heiligsprechungsprozess entstanden, weil dort wird dann nicht nur das Leben beschrieben, sondern eben auch etwaige Wunder, die vollbracht wurden oder im Fall von Hildegard beispielsweise die Vision, die sie gehabt hat. Diese Vita ist ja tatsächlich kurz nach ihrem Tode auch entstanden und es gab ja auch schon mal den Versuch, sie heilig zu sprechen, aber diese Heiligsprechung für die gesamte Christenheit, die ist tatsächlich erst vor 11 Jahren passiert.
Sie wurde vorher schon in ihrem Gebiet quasi als Heilige verehrt, aber ganz offiziell ist es seit 2012 erst.
Hatte ich denn bei der Beschäftigung mit Hildegard irgendetwas besonders überrascht? Also bist du vielleicht irgendwo stutzig geworden oder hast irgendwas ganz anderes erwartet?
Ja, tatsächlich. Es wird ja beschrieben, dass sie erst mit 42 Jahren ihre erste Schau hatte. Und bei vielen anderen Heiligen ist davon schon als Kind die Rede. Und man wusste schon damals, ja, dieser Mensch wird, wenn er erwachsen ist, mal große Dinge vollbringen. Und bei ihr war das halt erst mit 42 Jahren.
Ja, genau. Und ich meine, du hast ja gesagt, sie war häufiger krank. Da liegt es ja auch einfach nahe, dass man sich so ein bisschen mit dem medizinischen Wissen der Zeit und mit Heilung befasst. Und wo wir bei medizinischem Wissen der Zeit sind, muss man dazu auch wissen, dass das Ganze nicht erst im Mittelalter erfunden wurde, sondern dass vieles, was im Mittelalter geglaubt wurde, was als Wissen quasi festgesetzt wurde, basierte auf antikem Wissen. Eine Theorie, die man bei Hildegard sehr gut erkennen kann, wie wir dann gleich bei den Fallbeispielen auch sehen werden, ist die sogenannte Vier-Säfte-Lehre oder Humoralpathologie. Die wird ursprünglich mit Hippokrates verbunden, dessen Namen kennt man zumindest vom Hippokratischen Eid. Und er gilt oft auch als Begründer der ärztlichen Praxis. Aber eigentlich ist die Verfasserschaft seiner Schriften, also die Schriften des Corpus Hippocraticum, das eine Sammlung aus der Zeit, in der er gelebt haben soll, die Verfasserschaft ist nicht zweifelsfrei geklärt, also man weiß eigentlich gar nicht, ob er die wirklich alle selber geschrieben hat. Trotzdem gilt er, wie gesagt, als Begründer der ärztlichen Praxis. Die Lehre, wie Hildegard sie dann vermutlich auch kannte, wurde von Galen weiterentwickelt, der 500 Jahre nach Hippokrates gelebt hat. Und seine Lehrmeinung wurde dann zum medizinischen Dogma, das bis ins 16. Jahrhundert ungebrochen blieb. Also auch deutlich nach Hildegard hat man daran noch geglaubt. Galen fügte den Viererschemata von Elementen, Säften und deren Qualitäten weiterhin zu. Also vorher kannte man diese Zuordnung der Elemente Luft, Feuer, Erde und Wasser und die Säfte Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim, die auch verschiedene Qualitäten hatten. Also sie waren entweder heiß oder kalt und feucht oder trocken. So war Blut beispielsweise heiß und feucht, während die schwarze Galle kalt und trocken war. Blut wurde zum Beispiel auch der Luft, dem Element der Luft, zugeordnet. Und diesem Viererschemata fügte Galen dann weiter hinzu, nämlich zum Beispiel die Kardinalorgane. Das waren das Herz, die Leber, die Milz und das Gehirn, die Lebensalter und die Tages- und Jahreszeiten. Diese weiterentwickelte Variante setzte er dann zu diagnostischen Zwecken in Verbindung. Und einige werden sich das vielleicht auch schon gedacht haben, wenn man diese vier Säfte hört. Daraus erwuchs auch die Theorie der vier Temperamente. Denn wenn die Säfte in Harmonie sind, die Harmonie kann bei jedem Menschen unterschiedlich aussehen, dann ist der Körper gesund. Und wenn sie eben nicht in Harmonie sind, dann ist der Körper krank. Dann gibt es eben diese vier Temperamente. Der Sanguiniker, der hat überwiegend Blut, der Melancholiker überwiegend schwarze Galle, der Phlegmatiker überwiegend Schleim und der Choleriker überwiegend gelbe Galle. Und diese verschiedenen Temperamente bedeuteten dann auch eine Neigung zu verschiedenen Erkrankungen. Denn diese Erkrankungen hatten eben auch diese ähnlichen Qualitäten. Denn sie waren ja zum Beispiel durch ein Übermaß an schwarzer Galle verursacht. Also dann war eine Krankheit, die durch ein Übermaß an schwarzer Galle verursacht wurde, eben auch kalt und trocken. Und die Säfte waren dann nicht in Harmonie. Und um diese Harmonie wiederherzustellen, musste dann eine Arznei mit entgegengesetzter Wirkung gegeben werden, wozu man natürlich aber auch zuerst einmal wissen muss, welche Arznei denn jetzt welche Qualitäten hat. Also welche Arznei ist denn dann überhaupt heiß, welche ist feucht, welche ist kalt, welche ist trocken. Eine wichtige Rolle spielte natürlich auch die Astrologie, denn das Zusammenwirken der Säfte und diese Harmonie der Säfte war von der astrologischen Einflüssen abhängig. Ein Blick in die Sterne war dann auch zum Beispiel notwendig, um den besten Behandlungszeitpunkt zu bestimmen. Genau, wir haben von Amelina vorhin schon gehört, dass Hildegard einiges geschrieben hat, aber wir haben uns jetzt natürlich nicht mit ihrem Gesamtwerk auseinandergesetzt, sondern nur mit einer ihrer Schriften. Welche war denn das?
Ja, das ist Hildegards Buch von den Eigenschaften der Dinge oder halt auch bekannter als die Physiker. Der Inhalt ist für Bücher, die damals geschrieben wurden, typisch neun geteilt, wird auch als neun Bücher bezeichnet und heute würde man es den Enzyklopädien am ehesten zuordnen. Genau, und diese neun Bücher sind einmal die Kräuter und Grundnahrungsmittel, die Elemente, Bäume und Sträucher, die Steine, Fische, geflügelte Tiere, Landtiere, Kriechtiere und Metalle. Anzumerken ist, dass Kräuter und Grundnahrungsmittel den größten Teil des Buches wirklich einnehmen. Und das ist ja auch der Teil, wofür sie jetzt wirklich heute bekannt ist. In dem Buch geht es um das Bestreben nach Vollständigkeit. Und es ist besonders, da es aus medizinischer Perspektive geschrieben ist, das damals nicht so häufig war. Es hat genau gesagt Anleitungen und richtige Behandlungsmethoden zur Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten und nicht nur körperliche, sondern auch geistliche, da es ihr sehr wichtig war. Es ist quasi wie ein medizinisches Nachschlagewerk gewesen oder ist ein medizinisches Nachschlagewerk. Das originale Exemplar ist nicht mehr vorhanden. Wir haben nur noch ein sehr altes Exemplar. Man orientiert sich ja an dem ältesten Exemplar, was es noch gibt. Und da sieht man auch an der Schrift, da Hildegard einen eigenen Schreibstil hatte, dass einige Teile wahrscheinlich hinzugefügt wurden und dann dementsprechend auch vielleicht einige Teile weggelassen wurden, was man heute leider ja nicht mehr weiß.
Sehr spannend auf jeden Fall. Wenn du sagst, sie hat einen eigenen Schreibstil, auf welcher Sprache hat Hildegard denn eigentlich geschrieben?
Ja, Hildegard hat auf Latein geschrieben. Wir haben uns jetzt mit einer deutschen Übersetzung von Ortrun Riha beschäftigt, aber im Original war es auf Latein.
Das heißt, alle ZuhörerInnen, die irgendwie ein tiefergehendes Interesse haben und unbedingt auch einmal in die Physiker schauen wollen, es gibt deutsche Übersetzungen, die ihr euch anschauen könnt. Ihr müsst also nicht erst ein Lateinstudium absolvieren, um etwas über Hildegard von Bingen zu erfahren. Ist man sich denn sicher, dass der Hauptteil, also wenn du sagst, man weiß, einige Teile stammen nicht von Hildegard, ist man sich denn überhaupt sicher, dass der Hauptteil von Hildegard stammt?
Ja, der wird von ihr sein. Sie hat einen Schreibstil, also immer wenn es kompliziert wurde und sie hätte eigentlich ausschweifen müssen, wurde sie umso knapper in ihrer Wortwahl. Und da gibt es zum Beispiel einen Teil bei der Araune, da ist sehr ausgeschwiffen worden und da geht man davon aus, dass es nicht von ihr ist.
Sicherlich kann man das dann auch mit den anderen Schriften, die ihr zugeordnet werden, vergleichen. Okay, kommen wir also nun zu unserem ersten Fallbeispiel. Hier hast du dir einen Salbei ausgesucht, den wir heute sicher alle als Hausmittel bei Erkältung und Halsschmerzen kennen. Zum Beispiel eben als Salbeitee oder als Hustenbonschen. Was hat Hildegard von Bingen denn zum Salbei geschrieben?
Erstmal hat Hildegard immer zu den Säften etwas geschrieben, beziehungsweise ist es warm oder trocken. Der Salbei ist von warmer und trockener Natur. Und Salbei leistet der inneren Fäulnis der Säfte Widerstand, was ja da auch wieder darauf deutet, auf die Behandlungsmethoden, dass es gegen kältere Krankheiten eingesetzt wird. Salbei wurde gegen Mundgeruch eingesetzt, da hat man sich tatsächlich in die Nase gesteckt oder mit Wein gekocht und dann getrunken, aber auch gegen den Flankenschmerz dann zusammen mit Stichwort und Raute gekocht und über die Stelle gelegt. Man sollte vielleicht hierzu sagen, dass es nicht wirklich genaue Krankheiten bestimmt werden konnten, sondern nach den Symptomen gehandelt wurde, weshalb das jetzt alle möglichen Krankheiten im Bauch- und Flankenbereich gewesen sein könnten, wogegen Salbei eingesetzt wurde. Und ich habe bei der Recherche noch einen schönen Spruch gefunden. Niemand hat es nötig, auf den Tod zu warten, wenn Salbei wächst im Garten. Doch gegen den Todeskampf wächst kein Kraut in dieser Welt. Das reimt sich am Ende nicht mehr so schön, da es aus dem Lateinischen übersetzt ist. Aus dem Regimen Sanitatis Salernitanum, einer beliebten und berühmten Sammlung von medizinischer Merkverse aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts.
Klingt bestimmt im Lateinischen nochmal schöner, auch wenn wir ihn dann vermutlich nicht verstehen würden. Also danke, dass du die Übersetzung mitgebracht hast. Wie sieht es denn aus heutiger Sicht mit dem Salbei aus?
Also ja, wie schon erwähnt, Hustentees, Hustenbonbons. Es wird bei Entzündungen im Mund- und Rachenbereich eingesetzt. Das ist schon wirklich das Gebiet. Aber auch bei dyspeptischen Beschwerden, also chronischen Beschwerden im Bauch, wo wir wieder bei Hildegard dann wären. Also chronische Beschwerden umfassen wie Schmerzen, Brennen, Völlegefühl, frühes Sättigungsgefühl, Blähbauch und einfach Entzündung der Darmschleimhaut.
Also können wir quasi vom Faktencheck her sagen, Hildegard hatte vermutlich schon da den richtigen Riecher, was den Salbei angeht. Okay, weniger bekannt als Heilmittel, als vielmehr als Fassadenschmuck, ist ein zweites Beispiel, der Efeu. Wofür wurde dieser in laut Hildegard verwendet?
Ja, der Efeu ist auch erstmal mehr kalt als warm. Efeu wurde gegen Eingeweidebruch verwendet. Also wenn die Haut, die das Eingeweide umschließt, reißt, dann sollte man Wein mit Efeu, Beinwell, Zucker und Honig kochen, die die warme Variante wieder waren. Und sollte dies zum Essen und zur Nacht trinken. Und die übrig gebliebenen Kräuter hat man dann von außen aufgelegt. Und durch die Kälte des Efeus und die Wärme des Beinwells wird das Häutchen dann zusammengezogen. Wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich kannte sie die Warnung aus der Antike vom inneren Gebrauch mit Efeu, da er giftig ist. Denn sie schrieb dazu auch, ist für den Menschen unnütz zu essen wie Unkraut.
Okay, also Efeu nicht essen? Aber scheint laut Hildegard zumindest äußerlich und in bestimmten Zubereitungen geholfen zu haben. Benutzt man Efeu denn heute noch als Heilmittel?
Also ja, wie schon erwähnt, ist der giftig. Also jetzt nicht für den Hausgebrauch, aber in Medikamenten werden Extrakte verwendet. Efeu hat ja schleimverflüssigende, krampflösende und entzündungshemmende Eigenschaften. Und da wird es bei Reiz- und Krampfhusten zur Linderung eingesetzt oder bei spastisch-entzündlichen Atemwegserkrankungen, chronischer Bronchitis, Keuchhusten, diesen ganzen Rachenkrankheiten.
Okay, aber so wirklich aufgelegt wird es vermutlich nicht mehr.
Nein.
Das scheint ja, also das hatte sie ja beim Salbei auch, dieses Auflegen von außen, das scheint ja auch eine Methode zu sein, die Hildegard da häufiger eingesetzt hat. Kommen wir nun aber zum letzten Fallbeispiel, Arnika. Was hat Hildegard denn dazu geschrieben?
Ja, hier wird's etwas skurril. Also Arnika ist erstmal sehr heiß und hält eine giftige Hitze. Und da hat sie tatsächlich einen Liebeszauber. Wenn man jemanden das Kraut berühren lässt, wird in ihm eine Liebe brennen. Und wenn das Kraut dann gedorrt ist, wird die Person, die berührt wurde, fast betört, sodass sie in der Folge nur einfältig sein kann und sein wird.
Das scheint ja eher Magie zu sein, und zwar bösartige Magie als ein Heilmittel. Schreibt Hildegard so etwas häufiger?
Also den Liebeszauber findet man teilweise wieder, aber ich denke, sie ist darauf gekommen durch diese giftige Hitze, die sie ja auch beschreibt, dass es da so etwas sein muss. Aber sonst ist es nicht.
Und Arnika hat laut ihr keine weiteren hilfreichen Eigenschaften vielleicht?
Nein, ich glaube, sie hat recht schnell ihre Forschungen dazu aufgegeben.
Und wie wird Arnika heute angewandt?
Arnika ist heute tatsächlich sehr bekannt, da es eine antiseptische, also desinfizierende Wirkung hat bei Zerrungen von Muskeln und Sehnen, bei Faserrissen, Quetschungen und Hämatomen, also generell Verletzungen und Unfallfolgen wird es eingesetzt. Aber auch zum Beispiel bei Insektenstichen und Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut.
Ah, okay. Das heißt also, hier sind wir Hildegard um einiges voraus. Wir wissen heute mehr, als Hildegard damals schon wusste. Wir wissen, Arnika ist auch ganz hilfreich, auch wenn man jetzt nicht gerade versucht, jemanden einfältig und in sich verliebt zu machen. Okay, das war schon auch unser drittes Fallbeispiel und das letzte Fallbeispiel für die heutige Folge. Damit bedanke ich mich bei euch allen, die zugehört haben. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr uns die gerne mitteilen. Oder vielleicht auch Wünsche für zukünftige Folgen. Und ich freue mich, Amelina, dass du heute da warst und den Podcast mit mir gestaltet hast.
Ja, ich bedanke mich, dass ich diese tolle Möglichkeit hatte.